Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, im heutigen Musiksalon, der einem der meistgespielten Werke des romantischen Repertoires gilt. Und zwar nicht nur Orchesterwerke, sondern auch Klavierwerke. Ein Stück, von dem wahrscheinlich jeder Musikfreund mindestens eine Aufnahme im CD-Regal stehen hat, und zwar eine Aufnahme von jeder Fassung. Ursprünglich für Klavier komponiert, dann für Orchester gesetzt. Und in jeder dieser Varianten ein Quotenhit in den internationalen Konzertsälen. So beginnt der Zyklus Bilder einer Ausstellung in der allseits bekannten Version, die immer wieder in den Konzertsälen zu hören ist und auch auf CD unzählige Male verewigt worden ist. Denn die Orchestrierung, die Maurice Ravel von diesem Klavierwerk von Modest Mussorgsky angefertigt hat, gehört zu den idealen Demonstrationsobjekten orchestraler und natürlich auch dirigentischer Virtuosität. Wahrscheinlich haben alle von uns sie auch schon unzählige Male hören müssen, wenn Freunde die Leistungsfähigkeit ihrer neuen Stereoanlage demonstriert haben. Wir stellen in unserem Galerierundgang durch diese Bilder einer Ausstellung zwei legendäre Aufnahmen einander gegenüber. Zum einen die in der Living Stereo Serie erschienene Aufnahme durch das Chicago Symphony Orchestra unter Fritz Reiner, zum anderen eine ebenso sagenumwobene Aufnahme der Originalfassung von Mussorgskys Klavierzyklus, Ende der 50er Jahre aufgenommen von Swjatoslaw Richter. Mussorgsky und die Kunst. Er komponiert hier Bilder einer Ausstellung, einen tönenden Galerierundgang. Er war ein Komponist, der sich auch immer gern im Umfeld bildender Künstler aufgehalten hat. Und zwar ganz bewusst. Von den zeitgenössischen Gemälden hat er einmal gesagt, insbesondere Repins Schiffer sind lebendig. So lebendig, dass wenn man ihnen gegenübersteht, man sagen möchte, ja, gerade sie habe ich treffen wollen. Woher kommt es, dass all unsere zeitgenössische Musik trotz ihrer ausgezeichneten Qualität nicht so lebendig ist? Und wenn man die Musik hört, möchte man sagen, oh ja, aber ich dachte, dass sie... Und so weiter. Ein Komponist auf der Suche nach Wahrhaftigkeit. Begeben wir uns einmal mit Mussorgsky und Richter auf den Galerierundgang und auf Suche nach dieser musikalischen Wahrhaftigkeit, die der Komponist auch über seine tönenden Bildbeschreibungen wohl finden wollte. Betreten wir das Museum mit der sogenannten Promenade. Das ist jene Musik, die in variierter Gestalt zwischen den einzelnen akustischen Bildbeschreibungen immer wiederkommt. Die erste der Promenaden, die Ouvertüre sozusagen, die klingt in Swjatoslaw Richters ungewöhnlich rascher Interpretation, als ob wir sehr schnellen Schritts die Galerie betreten und in den vollgriffigen Passagen, da klingt sie geradezu triumphal, findet man das unangemessen? Richter schafft es auf diese Weise, wissend, was da noch alles kommen wird, einen Gegenpol zum hymnischen Finale des Klavierzyklus zu schaffen, mit dem berühmten Großen Tor von Kiew. Ob wir uns dann noch dran erinnern, wenn dieses große Tor von Kiew erklingen wird? Jedenfalls prallt nach dem Marsch durchs Foyer im ersten Raum der Ausstellung unsere Wahrnehmung auf die erste Schockwirkung. erblicken den Gnom, einen missgestalteten Zwerg. Das erste der Bilder der Gedächtnisausstellung für den Künstler Viktor Hartmann, die Mussorgsky hier tönend verewigt hat. Dieser Viktor Hartmann, ein Freund Mussorgskys, hat gern doppelbödige Bilder gemalt. Märchen- und Sagenfiguren unter Umständen, aber auch Albtraumgestalten. Quasi in allegorischer Verwandlung kommen sie da. Der Gnom ist nämlich in Wahrheit ein Werkzeug, ein pittoresk gestalteter Nussknacker. Mussorgskys Musik führt ihn zurück auf den Kern. Er reduziert ihn sozusagen auf seine metaphysische Wirkungsmacht. Diese pittoreske Musik ist immer wieder auch für Orchester gesetzt worden. Vor und nach Ravel, aber vor allem natürlich von Ravel. Maurice Ravel, der große Instrumentierungskünstler, hat das berühmteste Konzertsaal-Arrangement dieses Klavierzyklus angefertigt. Und er hat den Gnom in dunklen Orchesterfarben gemalt. Sozusagen akustisch dreidimensional werden lassen. Wie wenn ein Künstler die gezeichnete Vorlage mit Farben ausmalt. Diese Orchesterfassung durch Maurice Ravel von diesem Klavierzyklus von Modest Mussorgsky ist 1922 in Paris uraufgeführt worden. Ravel hat 1909, also etliche Jahre davor, selbst einen solchen gespenstischen Zwerg in Musik gesetzt. In seinem Klavierzyklus Gaspard de la Nuit, nach Gedichten von Aloysius Bertrand, die 1842 erschienen waren. Auch da gibt es einen Gnom, er heißt dort Scarbot. Er erscheint uns nächtens und wirft gespenstische Bilder an die Wand. Die Bewegungsenergie des Gnomus von Mussorgsky und Ravels Scarbot sind durchaus miteinander verwandt. Thank you. Niveau von Maurice Ravel klingt ein bisschen wie ein Verwandter des Gnoms am Beginn der Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky. Mussorgskys Zyklus ist gewidmet einem Kunstkritiker, Wladimir Stassow. Er gehörte zum engsten Kreis um den Komponisten, der sich nicht nur, man kennt den Begriff vom mächtigen Häuflein, mit Komponistenkollegen umgeben hat. Nikolai Rimsky-Korsakow oder Alexander Borodin gehörten zu diesem mächtigen Häuflein. Mussorgsky hat aber immer auch mit Meistern der bildenden Kunst verkehrt. Neben dem Großmeister Ilja Repin selbst, unter anderem eben auch mit Viktor Hartmann, der jene Bilder gemalt hat, die wir zwar zum Großteil nicht mehr sehen können, aber hörend können wir sie bis heute vernehmen, weil Mussorgsky sie komponiert hat in seinen Bildern einer Ausstellung. Und zwar nach dem Besuch einer Gedächtnisausstellung für Viktor Hartmann, der 39-jährig völlig unerwartet an einem Herzanfall gestorben war. Dieser Herzanfall hat den Künstler aus einer vielversprechenden Karriere geholt. Vor allem als Architekt hatte sich Hartmann Lorbeeren verdient. Mussorgsky hat damals resoniert: Da trösten uns die ach so gescheiten Narren damit, dass er zwar gestorben ist, aber doch in seinem Werk weiterlebe. Wer ist schon so glücklich, nicht vergessen zu werden? Nun, Viktor Hartmann ist lebendig geblieben, und zwar dank der Tatsache, dass Modest Mussorgsky den Besuch der Gedächtnisausstellung in einen Klavierzyklus verwandelt hat und dass Maurice Ravel diesen Zyklus orchestriert hat. Auch wenn wir viele Bilder, die damals gezeigt wurden, sie nicht mehr besitzen, sie sind nicht ganz verloren gegangen. Auch das alte Schloss, die Nummer 2 von Mussorgskys Werk, das wir nach einer Rekapitulation der Promenade erblicken, gibt es im Original nicht mehr. Akustisch bemerken wir, wie Mussorgsky die langsame Verwandlung des Ausstellungsbesuchers durch das Kunsterlebnis musikalisch beschreibt. Der Gnom hat uns nachdenklich gemacht. Das macht auch Maurice Ravel in seiner Orchestrierung hörbar. Nach dieser neuerlichen Promenade sehen wir also das alte Schloss. Ravels Orchesterfassung ist beileibe nicht der einzige Versuch gewesen, aus dem Klavierwerk eine virtuose Orchesterstudie zu machen. Bei Leopold Stokowski zum Beispiel tönt der Beginn der folgenden Nummer, das alte Schloss, folgendermaßen. Das Englischhorn ist es, das hier eine traurige Weise singt. Das Bild heißt, wie gesagt, das alte Schloss. Wir wissen nicht mehr, wie es ausgesehen hat, aber warum da so schön traurig gesungen wird angesichts des alten Gemäuers, das wissen wir, und zwar vom Widmungsträger, dem Kunstkritiker Stassow. Der hat das Gemälde einmal beschrieben: Vor dem Schloss steht ein singender Troubadour, ein Minnesänger also. Englischhorn hin oder her, nichts kann in diesem Fall die Wirkung des von Maurice Ravel eingesetzten Saxophons ersetzen. Im Konzertsaal ist das ja nach wie vor ein untypisches Instrument, aber äußerst effektvoll. Sehr kraftvoll marschieren wir jetzt weiter und erblicken als nächstes Bild die Tuilerien von Paris. Im Garten spielen Kinder. Das kann man gut nachvollziehen an der Musik, obwohl Viktor Hartmanns Bild nicht erhalten geblieben ist. Vermutlich stimmt auch die Deutung, dass der ruhigere Mittelteil des Stücks die Gouvernanten der Kinder charakterisiert und deren Ermahnungen. Jedenfalls plappern die Kinder da offenkundig kräftig dazwischen. Eine realistische Studie, auch bei Sviatoslav Richter. Das nächste Bild schließt sich jetzt ohne Zwischenspiel, ohne Promenade an. Vielleicht hängt es in der Ausstellung ja gleich nebenan. Jedenfalls bildet es einen jähen Kontrast zu den spielenden Kindern im gepflegten französischen Garten. Wir kommen jetzt nämlich in den Morast eines Feldwegs und auf dem kommt uns ein Ochsenkarren entgegen. Behäbig, unregelmäßig, wie es in dem unwegsamen Gelände nur möglich ist. Stampft er also daher. Mussorgskis ktonische Klänge haben Ravel zu einer genialen Instrumentationsfinesse inspiriert. Hand aufs Herz, wie viele Soli für Basstuba kennen wir jenseits dieser berühmten Nummer?
Thank you.
Das war der stampfende, der keuchende Bidlo, der Ochsenkern. Bei Mussorgsky beginnt der Pianist übrigens schon im Fortissimo und muss dann noch die Dynamik steigern. Ravel zeichnet ein bewegtes Bild, der Kern nähert sich langsam und entfernt sich dann wieder von uns. Ja, und dann haben wir die folgende Promenade gehört. Ein psychologisches Meisterstück. Wir wenden uns zum Gehen, aber die Gewalt dieses Bildes von diesem mächtigen Ochsenkarren, die verfolgt uns. Und dann schauen wir auf und finden uns in einer ganz anderen Welt wieder. Auf das Kontrastprogramm bereitet uns ein keckes Gepiepse in den Holzbläsern vor. Es folgt nämlich das Ballett der Küken in den Eierschalen. Und das wiederum war Viktor Hartmanns Kostümentwurf für ein Ballett des Choreografen Marius Petipas, den wir alle als ersten Choreografen des Schwanensees von Tschaikowski kennen. Das Ballett der Küken in den Eierschalen, das klingt harmlos. Zu sehen sind auf dem Kostümentwurf, der uns erhalten geblieben ist, durchaus militärisch adjustierte, sozusagen gepanzerte Tänzer mit Helmen in Form von Hühnerköpfen. Das steht ein bisschen quer zum kinderbuchgerechten Gepiepse der Musik. Wobei der Pianist in der Originalfassung ja ein wenig kraftvoller artikulieren kann als das Orchester in der Orchestrierung von Ravel. Machen wir uns also auf den Weg. Promenieren wir noch unter dem Eindruck des Bidlo in den nächsten Raum der Galerie und da tanzen dann die Küken. Zunächst im pianistischen Original, dann in der orchestrierten CinemaScope-Version. Das nächste Bild folgt nun wieder ohne Zwischenspiel und wieder sehr kraftvoll als Kontrast. Eigentlich sind es zwei Bilder, zwei Zeichnungen, die Mussorgsky von Hartmann besessen hat und die er musikalisch zu einem Dialog verbunden hat. Samuel Goldenberg und Schmuele. Getrennte grafische Arbeiten Hartmanns. Wie gesagt, Mussorgsky hat sie in seiner Sammlung gehabt. Wir haben sie leider nicht mehr, sie sind abhanden gekommen. Aber aquarellierte Varianten dieser Bilder gibt's. Also wissen wir, wie die beiden jüdischen Diskutanten ausgesehen haben. Großspurig und laut der eine, klein, schmächtig und atemlos käppelnd der andere. Maurice Ravel weist ihm eine Trompete mit Dämpfer zu. Im Jazz gern verwendet, im Konzertsaal eher selten in symphonischer Literatur. Interpreten müssen sich mittlerweile ein bisschen hüten, die Vorgaben der Komponisten drastisch zu interpretieren, damit sie sich nicht dem Vorwurf des Antisemitismus aussetzen. Bei Fritz Reiner, dem man solche Absichten kaum unterstellen wird können, da klingt diese Karikatur folgendermaßen. Thank you. Bei Modest Mussorgsky folgt hier, anders als in der Orchesterversion von Ravel, noch einmal die Promenade, eine Variante des Spaziergangs von einem Bild zum anderen. Ravel hat sie weggelassen. Bei ihm schließt die folgende Schilderung des bunten Treibens auf dem Marktplatz von Limoges direkt an. Mussorgsky aber gibt uns Gelegenheit, in der Originalfassung von einem Bild zum anderen zu wandern. Und Sviatoslav Richter mit ihm. Geschrei auf dem Marktplatz von Limoges und unversehens sind wir schon im nächsten Bild gelandet, das sich nahtlos anschließt in eine düstere Atmosphäre führend. Katakomben steht über diesem Klangbild als Titel und drunter Sepulchrum Romanum, also ein römisches Grab. Ein Bild von Viktor Hartmann, das diese Aufschrift trägt, ist uns nicht erhalten. Aber ein sehr düsteres Gemälde mit dem von Mussorgsky im Verlauf des Stücks auch zitierten Cum mortuis in lingua mortua. Und das lässt sich mit den metaphysischen Klängen durchaus in Einklang bringen. Ein Dialog mit den Toten in deren Sprache. Das verweist uns vielleicht angelegentlich darauf, dass Mussorgsky einmal in einem Brief darauf verwiesen hat, dass ihm die Dialoge mit seinen Komponistenkollegen vom sogenannten mächtigen Häuflein nicht genügt haben. Sein spiritueller Geist hat verlangt nach literarischen, nach politischen Gesprächen und nach Philosophie. An Stassow hat er einmal geschrieben, es ist doch merkwürdig, dass man sich mit jungen Malern und Bildhauern so gut über ihre Gedanken und Ziele unterhalten kann und nur selten von ihrer Technik die Rede ist, während unter uns Musikern nur von Technik und dem musikalischen Alphabet wie in der Schule geredet wird. Fürchte ich mich vielleicht vor der Technik, weil ich sie nicht richtig beherrsche? Aber ich habe sicher Freunde, die mich in dieser Hinsicht verteidigen werden. Ich kann es nicht leiden, wenn mir zum Beispiel meine Wirtin, die mir gerade eine ausgezeichnete Kasserolle gebacken hat, genau erzählt, wie viel Millionen Pfund Butter, 500 Eier, einen Korb voll Kohl und 150 ein Viertel Fische sie dazu verarbeitet hat. Man sieht die Küche vor sich, die Köchin womöglich schmutzig auf der Bank liegt, noch der Kopf eines Hähnchens. Die Kasserolle wird davon schließlich nicht appetitanregender. So gibt es bei jeder künstlerischen Schöpfung eine jungfräuliche Reinheit, die sich in etwas Abscheuliches verwandelt, sobald man sie mit schmutzigen Pfoten berührt. Für Mussorgsky war es also nicht wichtig, wie etwas gemacht ist. Es musste klingen, dass die Musik ihre Geheimnisse offenbarte. Darum ist es ihm gegangen. Cum mortuis in lingua mortua. Die Sprache der Musik versteht sich auf derlei ja wohl am besten. Ob auf dem Klavier oder in Ravels sinistrer Instrumentierung.
Thank you.
Und schon hat uns wieder ein ganz anderer Eindruck gefangen genommen. Wütend reitet da die Hexe Baba Yaga daher. Die Hütte auf Hühnerbeinen heißt das Bild. Und dieses Gemälde Viktor Hartmanns hat sich Gottlob erhalten. So wissen wir, dass es sich da nicht um eine Hexe handelt, die auf ihrem Besen daherfliegt, sondern, wie beim Gnom, mit dem unsere Bilderreise begonnen hat, um einen Gegenstand, der voll symbolischer Bedeutung steckt. Tatsächlich sehen wir eine Hütte auf Hühnerbeinen, aber in Form einer Standuhr. Es handelt sich um Hartmanns Entwurfzeichnung für eine Bronzeuhr. Bei Mussorgsky wird sie zum Sinnbild des albtraumartigen Hexensabbats. Was da auch zu hören ist, dieser Komponist weiß um die Abgründe der menschlichen Seele. Nicht umsonst weiß man aus seiner Biografie, dass ihn Erlebnisse wie der frühe Tod seines Freundes Viktor Hartmann in tiefe Depressionen gestürzt haben. Er ist dann oft wochenlang verschwunden und wurde im verwahrlosten Zustand der Trunksucht verfallen, wieder aufgefunden. Wiederum auch in dieser Baba Yaga ein mysteriöser Stimmungseinbruch, einer der vielen jähen Kontrasteffekte dieser Komposition. Wobei Mussorgsky und Ravel in der Folge nach dem Vorbild von Beethovens Fünfter das Finale der Tondichtung nach einem gigantischen Crescendo gleich anschließen lassen. Das große Tor von Kiew öffnet sich. Dieses Bild ist ebenfalls erhalten geblieben und es zeigt einen architektonischen Entwurf von Viktor Hartmann, mit dem der Künstler 1864 einen Preis gewonnen hat. Errichtet worden ist das Tor natürlich nicht, aber die Ausstellung dieses Entwurfs, die hat Hartmann einen Sensationserfolg beschert und ihn quasi über Nacht berühmt gemacht. In Klängen ersteht es dank Mussorgsky nun vor uns, dieses große Tor, als eine Art tönender Grabstein, den der Komponist seinem Freund errichtet hat. Passend dazu erklingen zwischendrin, apropos Kontrastwirkungen, religiöse Gesänge. Und die Schlusssteigerung des Werks, die lässt wieder einmal das machtvolle, orthodoxe Kirchengeläute hören, das wir nicht nur von Rachmaninow und Mussorgsky kennen, denn es hat alle russischen Komponisten beeindruckt und inspiriert. Unvergleichlich erklingt dieses Geläute am Beginn der Krönungsszene von Mussorgskys Boris Godunow, vor allem in der farbenprächtigen Orchestrierung durch den Freund Nikolai Rimski-Korsakow. Solches Glockengeläute führt in den Bildern einer Ausstellung zum prachtvollen Schluss. Wie schon gesagt, ein hymnisches Gegenstück zum kraftvollen Beginn des Zyklus der ersten Promenade. An dem Museumsbesucher sind die Kunsterlebnisse wohl nicht spurlos vorübergegangen. We'll be right back. Es waren Swjatoslaw Richter und Fritz Reiner mit seinem Chicago Symphony Orchestra, die uns heute durch die Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky in der Originalfassung und in der Orchestrierung von Maurice Ravel geführt haben. Danke, dass Sie die ganze Ausstellung mit mir durchgeschaut haben.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.